Und wir begrüßen jetzt auch die Öffentlichkeit im Stream, die Zuschauerinnen und Zuschauer zur 25. Sitzung unseres Ausschusses Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend und eben zu unserem öffentlichen Fachgespräch zur beruflichen Bildung. Zur Öffentlichkeit der Sitzung hier noch der Hinweis, dieser Tagesordnungspunkt wird live übertragen. Er wird dann im Internet abrufbar sein. Bild- und Tonaufzeichnungen durch andere Personen sind aber während der Sitzung nicht gestattet. Machen Sie sich das bitte klar. Die Handys sind dazu nicht zu nutzen. Ich rufe dann auf Tagesordnungspunkt 1, Fachgespräch zum Thema heute und morgen berufliche Bildung und Qualifizierung im Wandel, sowie 1b, die Unterrichtung durch die Bundesregierung, nämlich den Berufsbildungsbericht 2026 auf Bundestagsdrucksache 21.5900. Wir haben zu diesem Fachgespräch fachkundige Gäste eingeladen, die ich ganz herzlich in unserer Runde begrüße. Es handelt sich um Herrn Dr. Volker Born, Bereichsleiter Bildung beim Zentralverband des Deutschen Handwerks ZDH, Frau Laura Jorde, Leiterin Bereich Ausbildung bei der Deutschen Industrie- und Handelskammer DIHK und Herrn Jan Krüger, Abteilungsleiter Bildungspolitik und Bildungsarbeit beim Deutschen Gewerkschaftsbund. DGB und hier an der Seite der Staatssekretärin Mareike Wulff begrüßen wir außerdem Herrn Professor Hubert Ertl vom Bundesinstitut für Berufsbildung, das BIP. Ganz herzlich willkommen. Sie haben zum Fachgespräch erhalten, haben wir verteilt, die Hintergrundinformationen von Herrn Dr. Born auf der Ausschussdrucksache 21.13.43, die Hintergrundinformationen von Herrn Krüger auf der Ausschussdrucksache 21.13.44. Und wir haben folgenden Ablauf vorgesehen. Das BFSFJ wird in Person von Frau Wulff circa 5 Minuten ins Thema einführen. Es wird von Herrn Professor Ertl vom Bundesinstitut für Berufsbildung begleitet, der natürlich auch für Fragen zur Verfügung steht. Für die einleitenden Worte unserer Gäste nehmen wir uns insgesamt 15 Minuten Zeit. Danach soll es 2 Frage- und Antwortrunden geben, für die wir insgesamt 45 Minuten vorgesehen haben. In der ersten Fragerunde hat jede Fraktion 5 Minuten Zeit für die Formulierung ihrer Fragen und der Antworten. In der zweiten Fragerunde sind es dann 4 Minuten Zeit für jede Fraktion. Bitte achten Sie auf die Zeit und lassen Sie den angesprochenen Experten dann auch die Zeit, Ihre Fragen zu beantworten. Richten Sie auch bitte ganz explizit Ihre Fragen an einen der ExpertInnen. Sind Sie mit dem Ablauf soweit einverstanden? Das ist der Fall. Dann können wir einsteigen. Top 1a. Ich bitte jetzt Frau parlamentarische Staatssekretärin Mareike Wulff um ein paar einleitende Worte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ich freue mich heute wieder zum Berufsbildungsbericht hier im Ausschuss zu sein und möchte mich auch noch mal bei Herrn Professor Ertl als Forschungsdirektor des BIPs bedanken, dass er mich begleitet und für alle Fragen zur Verfügung steht. Der Berufsbildungsbericht 2026, der liefert uns eine detaillierte Übersicht zur Lage auf dem Ausbildungsmarkt und betrachtet ja immer das Ausbildungsjahr, in diesem Falle 2024 bis 25, also immer August bis August das Ausbildungsjahr betreffend. Das Kabinett hat den diesjährigen Bericht am 6. Mai zur Kenntnis genommen. Jetzt sind wir auch wieder im normalen Turnus, in Anführungsstrichen, sodass wir auch hoffentlich jährlich wieder ein Gespräch zur beruflichen Bildung haben werden. Und ich würde ganz gerne ein paar Erkenntnisse aus dem Berufsbildungsbericht einfach hier zusammenfassend vorstellen und dann können wir detaillierter ja auch noch in der Aussprache darauf eingehen. Die Lage auf dem Ausbildungsmarkt hängt immer maßgeblich natürlich an der gesamtwirtschaftlichen Lage. Und so sehen wir natürlich, dass sich einige Trends aus der gesamtwirtschaftlichen Lage auch auf dem Ausbildungsmarkt durchsetzen. Wir haben nach wie vor ein Ausbildungsniveau, was hoch ist. Allerdings sind zum 30. September 2025 die Anzahl der Verträge leicht zurückgegangen um 2,1% oder 10.000 Verträge. Aber wir zählen damit immerhin noch 476.000 Ausbildungsverträge, was insgesamt ein hohes Niveau ist. Das Angebot der Ausbildungsstellen, das hat auch abgenommen. Bundesweit würden 530.000 Ausbildungsstellen angeboten, was etwa einem Rückgang von 4,6% oder 25.300 Stellen im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Aber es zeigt sich auch, die berufliche Bildung, die ist weiterhin sehr attraktiv für junge Menschen. Sie wird als attraktive Karriereoption wahrgenommen. Die sogenannte erweiterte Nachfrage, die ist sogar leicht gestiegen. Also man kann sagen, sie bleibt stabil und steigt leicht an. Ein Thema, was sicherlich auch gleich im Fachgespräch eine Rolle spielen wird, ist natürlich, wenn die Anzahl der Ausbildungsstellen insgesamt zurückgeht, sehen wir dies in der Regel auch an der Anzahl der unversorgten Bewerberinnen und Bewerber. Und da haben wir ein Plus von 28%. Das ist deutlich gestiegen. Das heißt, der Ausbildungsmarkt hat sich aus Sicht der nachfragenden Jugendlichen nicht zum Positiven entwickelt. Aber darüber werden wir sicherlich auch gleich noch detaillierter sprechen. Was heißt das? Der Erhalt und die Stärkung eines attraktiven und leistungsfähigen Berufsbildungssystems bleibt ein sehr wichtiges Handlungsfeld, insbesondere auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Fachkräfteengpässe, aber auch der Transformationsprozesse, die wir im Moment durchlaufen. Und vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen gilt es natürlich, möglichst viele ausbildungsinteressierte junge Menschen in berufliche Bildung zu bringen, aber natürlich auch die Ausbildungsbereitschaft hochzuhalten. Und dabei möchten wir Jugendliche unterstützen, eine Ausbildung erfolgreich abzuschließen. Es kommt eben darauf an, alle Potenziale für die berufliche Bildung entsprechend zu nutzen. Wie machen wir das, liebe Abgeordnete? Wir haben im Januar hat die Ministerin die Qualifizierungsoffensive berufliche Bildung offiziell angekündigt. Im Februar ist sie gestartet und sie wird jetzt nach und nach mit Leben gefüllt, damit die berufspolitische Agenda auch in der 21. Wahlperiode umgesetzt wird und wir die entsprechenden Vereinbarungen aus dem Koalitionsvertrag erfüllen. Ich möchte angesichts der Zeit auf zwei Schwerpunkte eingehen. Wir haben einmal die Neuauflage der Bildungsketteninitiative, die ja sozusagen eine Dachmarke ist für verschiedene Initiativen, die wir zusammen mit den Bundesländern, dem Bundesministerium für Arbeitsmarkt und Sozialpolitik umsetzen oder Arbeitsmarkt und Soziales umsetzen und natürlich mit der Bundesagentur für Arbeit. Und hier ist besonders ein wichtiger Baustein die Weiterentwicklung des sogenannten Berufsorientierungsprogramms. Ganz konkret setzt sich das in den Schulen vor Ort dann um, zum Beispiel durch Potenzialanalysen, Werkstatttage oder Ähnliches. Ich denke, die Vertreter der Kammern und der Wirtschaftsverbände werden vielleicht gleich auch noch darauf eingehen oder auch der DGB, wie das vor Ort dann entsprechend wirkt. Das ist einfach wichtig, dass wir da mit den verschiedenen Akteuren zusammenarbeiten. Wir haben einen Schwerpunkt auf der Einführung des Validierungszuschusses, was sicherlich gleich auch noch nachgefragt wird, und ein ganz wichtiger Baustein für diejenigen, die ohne Ausbildung bleiben, den Ausbau und die Standardisierung der Teilqualifizierung. Und um eine Punktlandung zu machen, beende ich an dieser Stelle meinen Bericht und freue mich sehr auf die Fragen und auf die Diskussion zur beruflichen Bildung. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für die Ausführungen und auch für die Zeitdisziplin. Wir freuen uns jetzt auf die Statements unserer Gäste, je 5 Minuten. Wir beginnen mit Herrn Dr. Born, der für das Handwerk berichtet. Der Ausbildungsmonitor des Handwerks ist ja auch vor kurzem veröffentlicht worden. Insofern sind wir gespannt.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, sehr geehrte Abgeordnete, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung hier in Ihren Kreis, dass ich hier für den ZDH, für das Handwerk, den auch mit dem Schwerpunkt den Ausbildungsmarkt und die Entwicklung des Ausbildungsmarkts kurz berichten darf. Ich will kurz ergänzen die Ausführungen von Frau Wulff. Wir haben eine positive Entwicklung im Handwerk im Rahmen des Ausbildungsmarktes. Wir haben eine positive Tendenz. Seit circa 3 Jahren wachsen unsere Neuverträge und damit wächst auch der Ausbildungsbestand im Handwerk. Aber es ist ein kleines Wachstum. Ich will das deswegen auch sagen, kleines Wachstum, weil wir eine Sache nicht erreichen. Wir erreichen das Vor-Corona-Niveau nicht im Rahmen des Ausbildungsbestandes. Ich glaube, das darf ich nicht nur für das Handwerk sagen, sondern für die gesamte Wirtschaft insgesamt. Und was wir feststellen, ist, dass wir nach jeder Krise immer wieder mit niedrigeren Beständen aus der Krise herauskommen und diese Bestände nicht wieder auf das Niveau vor der Krise steigern können. Und das trägt uns zu dem Schluss in unserer Analyse. Wir haben nicht nur konjunkturelle Entwicklungen, die eben angesprochen worden sind, sondern wir haben auch strukturelle Herausforderungen, die uns zunehmend am Ausbildungsmarkt Schwierigkeiten bereiten. Denn im Handwerk haben wir aus dem Jahr 2025, über die der Berufsbildungsbericht Rechenschaft ablegt, 16.000 unbesetzte Ausbildungsplätze. Das heißt also, wir haben 16.000 Karrieremöglichkeiten, die zumindest im Handwerk nicht genutzt werden können. Und für das Handwerk hat das eine besondere Relevanz, weil wir ca. 90% unserer Fachführungskräfte und Meister und Meisterinnen aus der beruflichen Bildung rekrutieren. Das heißt also, das ist für uns das zentrale mittlerweile Nadelöhr, um Fachkräfte zu realisieren. Ich will drei strukturelle Herausforderungen kurz skizzieren. Die eine strukturelle Herausforderung, unsere Betriebe melden uns zunehmend, dass die Vorkenntnisse der Jugendlichen in der Ausbildung immer mehr zurückgehen, insbesondere Sprachschwierigkeiten vorliegen. Das kann man aus dem Handwerk, wenn wir uns die Zahlen ansehen, noch mal besonders beleuchten. Wir haben diesen leichten Zuwachs, insbesondere von Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Handwerk und aber auch von Personen aus Drittstaaten. Das heißt also, die für die Ausbildung nach Deutschland einreisen. Und das bedeutet, dass hier die Sprachdefizite durchaus vorliegen und wir einen besonderen Bedarf haben, diese Sprachdefizite nachzuziehen. Zweiter Punkt, strukturelle Herausforderung, was wir merken, ist, dass im Rahmen der Berufsorientierung, und ich will an der Stelle unterstreichen, alle Akteure in der Berufsorientierung, ob das der Bund sind, die Länder, ob das die Kammerorganisationen sind, ob das die Betriebe, die kommunalen Einrichtungen sind, engagieren sich in hohem Maße. Aber wir merken zunehmend, was auch Studien nachlegen, dass die Berufsorientierung, die Berufswahlkompetenz der Jugendlichen nicht im ausreichenden Maße unterliegt. Weitere strukturelle Herausforderungen. Letzte strukturelle Herausforderung, auf die ich kurz eingehen möchte, ist, wir haben eine Verschiebung der Qualifikationsstrukturen. Bedeutet, wenn wir bei den 55- bis 64-Jährigen uns anschauen, dann haben wir da von denjenigen, die berufliche Vorkenntnisse, die beruflich qualifiziert sind, um die 60%. Wenn wir das bei niedrigeren, jüngeren Kohorten anschauen, dann sind diejenigen mit beruflicher Vorqualifikation bei ca. 45%. Wenn wir uns aber die IAB-Zahlen anschauen, wie hoch der Bedarf ist am Arbeitsmarkt, dann brauchen wir 60% für beruflich Qualifizierte. Und das ist eine Verschiebung in der Qualifikationsstruktur, manchmal auch unter Akademisierung aufgehängt, aber das trifft das nicht im Kern. Eine weitere strukturelle Herausforderung. Wenn wir 220.000 unbesetzte Fachkraftstellen im Handwerk haben, dann treibt uns das massiv mit Sorge um, weil wir aus der Qualifizierung zu wenig rekrutieren können. Das bedeutet für uns, ein wichtiger Aspekt hat Frau Wulff angesprochen, Berufsorientierung. Das Berufsorientierungsprogramm des Bundes ist ein ganz wichtiger Aspekt, ist gerade in der Evaluation, in der Überarbeitung. Da haben wir große Hoffnung drauf. Wir haben aber auch Hoffnung drauf auf weitere Initiativen. Alphabetisierungsdekade läuft aus. Auch hier wieder in die Förderung zum Beispiel von Projektstrukturen, wo unsere Kammern mit Arbeit und Leben intensiv zusammengearbeitet haben, um hier Auszubildende auch bei den Grundkenntnissen zu unterstützen. Und dritter und letzter Punkt, die Maßnahmen, um gerade auch Personen ohne berufliche Qualifizierung zu unterstützen. Zwei sind schon genannt, Teilqualifikation. Als auch Validierung. Hier, glaube ich, haben wir gute Dinge auf den Weg gegeben. Wir müssen aber auch bei dem einen oder anderen, und ich glaube, heute wird das Gespräch heute auch darum gehen, nachjustieren, schärfen und bessern, um dort die Zielgruppen besser erreichen zu können. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Dann machen wir weiter mit Frau Jorde vom Deutschen Industrie- und Handelskammer. Bitte.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Dankeschön, sehr geehrte Frau Vorsitzende und sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Seit Jahrzehnten ist die berufliche Bildung in Deutschland ein Erfolgsfaktor. Sie garantiert qualifizierte Fachkräfte, wirtschaftlichen Erfolg und eine geringe Jugendarbeitslosigkeit. Doch derzeit, und das haben wir jetzt ja schon gehört, steht der Ausbildungsmarkt unter Druck. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge in der dualen Ausbildung ist im vergangenen Jahr tatsächlich zurückgegangen. Von einem generellen Mangel aber an Ausbildungsplätzen kann hier keine Rede sein. Die Statistiken weisen noch immer mehr unbesetzte Ausbildungsplätze als unvermittelte Bewerberinnen und Bewerber auf. Die Staatssekretärin Frau Wulff hat es gesagt, die wirtschaftliche Lage, die jeden Tag trüber und trüber wird, wirkt sich auf jeden Fall negativ aus. Das Kernproblem ist jedoch, und da schließen wir uns Herrn Born an, dass es vielen Ausbildungsbetrieben einfach nicht gelingt, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. Nicht, weil sie nicht wollen oder können, sondern weil geeignete Bewerber fehlen. Es fehlt an Passung, an Orientierung und an Vorbereitung. Unsere DIHK-Ausbildungsumfrage bestätigt diese Beobachtung seit Jahren. Ich möchte 5 Handlungsfelder nennen, die aus Sicht der DIHK essentiell sind, um die Ausbildung jetzt zu stärken. Erstens, die Probleme am Kern zu packen, ist besser, als sie später notdürftig zu reparieren. Das heißt, grundlegende Kompetenzen wie Lernfähigkeit, Rechnen, Deutschkenntnisse müssen sitzen. Und dafür müssen die Schulen sorgen. Zusätzlich zu diesen Fähigkeiten muss den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu einer umfassenden Berufsorientierung gegeben werden. Junge Menschen brauchen mehr Einblicke in die betriebliche Praxis. Diese beiden Stränge sind das A und O für passende Übergänge in Ausbildung. Wenn wir es schaffen, dass die Schülerinnen und Schüler mit allen notwendigen Grundlagenkompetenzen und einem klaren Berufskompass ausgestattet den Markt betreten, dann sind ihre Erfolgschancen tatsächlich viel höher. Zusätzlich können bestehende Unterstützungsinstrumente wie die bewährte Einstiegsqualifizierung oder die assistierte Ausbildung in der aktuellen Situation auch noch mal aushelfen. Doch dafür müssen sie bekannter gemacht werden, und das ist unsere aller Aufgabe. Viele dieser Punkte finden sich ja in der Qualifizierungsoffensive der Bundesbildungsministerin, die wir ganz ausdrücklich unterstützen. Zweitens, Hürden beim Einstieg in Ausbildung müssen gezielt abgebaut werden. Für viele junge Menschen ist der Einstieg in Ausbildung tatsächlich unnötig schwer, denn es fehlt an Wohnraum, der Wohnraum ist zu teuer, lange Wege zur Berufsschule herrschen vor, insbesondere in den Regionen, aber auch komplexe Verfahren für internationale Auszubildende sind der Grund. Hier sind ganz pragmatische und praktische Lösungen gefragt, die nicht nur die Auszubildenden, sondern eben auch unsere Betriebe entlasten können, etwa ein bundesweit einheitliches, vergünstigtes Deutschland-Ticket. Drittens, alternative Wege zum Berufsabschluss stärken. Lebens- und Lernwege sind individuell, keiner gleich dem anderen. Und viele sind einfach gar nicht so geradlinig. Hier setzen die alternativen Möglichkeiten wie Teilqualifikationen und Feststellungsverfahren an. Aus der Praxis wissen wir, diese Instrumente schaffen tatsächlich Zukunftschancen. Und zwar insbesondere für benachteiligte und bildungsferne Menschen. Und dazu helfen wir dann auch noch den Unternehmen, die sich jetzt in der Transformation befinden, Perspektiven zu schaffen. Natürlich wissen wir auch, solche Verfahren brauchen trotzdem Vergleichbarkeit. Daher sind wir froh, dass wir in einem gemeinsamen Kraftakt mittlerweile Standards für Teilqualifikationen entwickeln und veröffentlichen konnten. Aber es hilft am Ende alles nichts, wenn die Finanzierung scheitert. Deshalb ist es wichtig, dass die Förderung der TQs bis zum Berufsabschluss finanziert wird und jetzt nicht über Sparmaßnahmen womöglich ins Stocken gerät. Das Gleiche gilt für das Feststellungsverfahren. Viertens, unser System muss zukunftsfit sein. Das Portfolio unserer Berufe ist breit und bestens ausgestattet, aber darauf dürfen wir uns einfach nicht ausruhen. Der eben bereits erwähnte rasante Wandel der Wirtschaft erfordert auch, dass wir Ausbildungsordnungen schneller aktualisieren. Und das reicht dann aber auch noch nicht, denn wir brauchen auch einen fitten dualen Partner. Das heißt, wir brauchen moderne Lerninfrastrukturen, qualifizierte Lehrkräfte und flexible Lernformate, damit wir hier bestens für die Zukunft ausgestattet sind. Fünftens, zeitgemäß wäre es, berufliche und akademische Bildung endlich gleichwertig zu behandeln. Unser Standpunkt ist, die höhere Berufsbildung bietet hervorragende Karriereperspektiven. DQR sollte endlich verrechtlicht werden. Meine Schlussbotschaft an Sie ist ein Aufruf zum gemeinsamen Handeln in dieser doch etwas angespannten Situation. Der entscheidende Dreh- und Angelpunkt ist es, das Angebot der Betriebe mit der Nachfrage junger Menschen besser zusammenzubringen. Was wir nicht brauchen, sind zusätzliche belastende Instrumente oder neue Ausbildungsabgaben für Betriebe. Wir können die strukturellen Herausforderungen tatsächlich alle nur partnerschaftlich lösen, so wie wir es ja auch in der Allianz angehen und vereinbart haben. Gemeinsam also mit Ihnen, verehrte Damen und Herren Abgeordnete, wollen wir die berufliche Bildung als das stärken, was sie ist, eine tragende Säule für Wirtschaft und Gesellschaft. Vielen Dank, und ich freue mich dann auch gleich auf Rückfragen.
Ganz herzlichen Dank, Frau Jorde. Dann machen wir weiter mit Herrn Prüger vom DGB.
Ja, vielen Dank, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Parlamentarische Staatssekretärin Wulff, meine Damen und Herren, sehr geehrte Herr Abgeordnete. Ich möchte mich auch im Namen des DGB für die Gelegenheit zur Stellungnahme bedanken für den Berufsbildungsbericht 26. Und ich kann mich insofern den Einschätzungen anschließen, als dass auch wir sehen, dass der Ausbildungsmarkt unter Druck ist. Wir haben jetzt viel auch über die Angebotsseite des Ausbildungsmarktes gehört. Ich möchte jetzt bewusst auch in meinem Statement vor allem mal die Nachfrageseite in den Blick nehmen. Und wesentliche Punkte sind auch schon gefallen. Wir haben 40.000 junge Menschen, die gänzlich unversorgt sind. Wir haben 45.000, die ihren Vermittlungswunsch bei der BA aufrechterhalten haben. Wir haben 260.000, die in das sogenannte Übergangssystem eingemündet sind, in dem kein Berufsabschluss erworben werden kann. Und das sind nur die jungen Menschen, von denen wir wissen, Das sind nicht diejenigen, die nach der Schule verloren gegangen sind. Und die Konsequenz daraus sehen wir in der Zahl der jungen Menschen ohne Berufsabschluss. Erfreulicherweise ist sie nicht weiter gestiegen, sondern hat einen leichten Rückgang erfahren. Aber 2,7 Millionen sind definitiv eine Zahl, die uns Sorgen machen muss. Und die Folgen sind dramatisch für junge Menschen, aber auch für den Wirtschaftsstandort, aber auch für unsere Gesellschaft. Und ich finde, das kann man in diesem Rahmen auch nicht genug betonen, denn Menschen ohne Berufsabschluss landen häufiger in prekären Jobs, sind häufiger von Arbeitslosigkeit bedroht und sind definitiv benachteiligt, wenn es um Aufstiegsperspektiven geht. Und Teilhabe, Vertrauen in die Politik, Teilhabe an der Gesellschaft kann aus unserer Sicht so nicht entstehen. Und ich finde das wichtig, in diesem Rahmen zu betonen, weil es eben konkrete Lebenschancen sind, die hinter diesen abstrakten Zahlen stehen. Was ist nun zu tun? Unsere zentrale Botschaft als DGB lautet, wir haben eben nicht nur ein Vermittlungsproblem, sondern wir haben eben auch ein Angebotsproblem. Ausbildungslosigkeit, auch wenn das häufig anders dargestellt wird, ist immer noch für viele junge Menschen ein reales Problem. Und wir riskieren damit eine Schwächung unserer jungen Menschen, unseres Wirtschaftsstandortes, aber auch der dualen Ausbildung. Und ich will sagen, dass das insbesondere wirtschaftliche Kernbereiche mittlerweile betrifft. Wir wissen von der IG Metall, dass deren Ausbildungsverträge um 8,6% gesunken sind, in der Chemie- und Pharmaindustrie um 13%, in Teilen Ostdeutschlands um bis zu 33%. Wir sehen also, dass in den industriellen Kernbereichen tatsächlich Ausbildung abgebaut wird. Und in dem Rahmen ist es, glaube ich, klar, dass das vor dem Hintergrund von Transformation, Energiewende etwas ist, was definitiv Handlung erfordert. Ich will deshalb, ich habe es ja auch in dem Hintergrundpapier skizziert, sagen, dass für den DGB ein Aktionsprogramm für mehr Ausbildungsplätze eigentlich das A und O ist, was jetzt passieren muss. Wir müssen mehr in die Verbundausbildung geben. Wir müssen Betriebe, die jetzt Ausbildungsplätze frei haben, zusammenbringen mit kleineren Betrieben, die sich aus der Ausbildung zurückgezogen haben in den letzten Jahren. Wir müssen Jugendberufsagenturen ausbauen, deutlich ausbauen, um junge Menschen nicht zu verlieren. Wir müssen die Ausbildungsgarantie weiterentwickeln, die in der letzten Legislaturperiode eingeführt wurde. Und ja, ich sage das auch bewusst in diesem Rahmen, wenn wir nur noch über knapp 19% Ausbildungsbetriebe reden, dann lastet die Fachkräftesicherung auch auf dieser kleinen Zahl der Ausbildungsbetriebe. Und wir machen uns seit Jahren dafür stark, dass diese Finanzierung auf breitere Schultern geteilt wird, dass dadurch Investitionen in Qualität der Berufsbildung möglich werden. Und das bedeutet eben auch, dass Betriebe, die nicht ausbilden, zahlen müssen dafür, dass sie von der Fachkräfteversorgung profitieren, die andere Betriebe bereitstellen. Wir brauchen natürlich aber auch eine Antwort auf all diejenigen, die jetzt ohne Berufsabschluss geblieben sind und bei denen das wahrscheinlich ohne Ausbildung, ohne klassische Ausbildung nicht mehr möglich sein wird oder wo es eher unrealistisch ist. Und die entscheidenden Stichworte sind auch in diesem Rahmen schon gefallen. Teilqualifikationen, insbesondere für Menschen über 25, das ist mir ganz wichtig, noch mal zu betonen, weil wir nicht die klassische duale Ausbildung verdrängen wollen, sind ein Schritt dorthin. Wir haben das im Kreise der Sozialpartner, im Kreise des BIPs sehr gut hinbekommen, Qualitätsstandards zu setzen. Sie müssen jetzt natürlich auch in die Praxis. Das heißt also, die Förderpraxis der Bundesagentur für Arbeit muss sich auch daran orientieren, dass diese Teilqualifikationen zu einem Berufsabschluss führen. Ansonsten haben wir hier einen Pyrrhussieg errungen. Und da schließe ich mich auch an, Validierungsverfahren, Validierungszuschuss ist ein wichtiges Thema, um das zu begleiten. Dieser Validierungszuschuss ist aus unserer Sicht eine sehr gute Möglichkeit. Und ich will mich auch anschließen beim Thema Grundbildung. Wir sehen die Herausforderungen, vor denen Betriebe auch stehen. Und wir brauchen dringend eine Fortführung der Alpha-Dekade der Bundesregierung und hier mehr Möglichkeiten, auch sozialpartnerschaftliche Projekte zur Unterstützung von Ausbildungsbetrieben auf den Weg zu bringen. Dann würde ich es damit erstmal belassen und freue mich ebenso auf die Fragerunde. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Dann kommen wir zur ersten Fragerunde der Fraktionen. Jede Fraktion hat 5 Minuten Zeit für ihre Fragen und Antworten, die sie bitte direkt an einen oder eine der Expertinnen und Experten richtet. Für die Unionsfraktion hat das Wort der Kollege Stefan Albani, dem ich übrigens vorher zum Geburtstag nachträglich gratuliert habe. Bitte schön, jetzt sind Sie da.
Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich möchte noch mal auf zwei Punkte kurz abheben. Das eine ist, wenn wir sehen, dass die Ausbildungsverträge gesunken sind, die Zahl 2,1%, dann macht das niemanden glücklich. Man muss natürlich aber auch vor Geburtenrate und dergleichen das dann auch wieder betrachten. Und die ist im Vergleichszeitraum um 3% gesunken. Das heißt, wir sehen hier zwar eine negative Veränderung, aber die ist sozusagen eine generelle Veränderung in einem größeren Kontext. Das Zweite ist, was ich noch positiv erwähnen möchte, weil das die Staatssekretärin nicht getan hat, nach vielen Jahren ist endlich wieder im Bereich der Gesundheit, Erziehung und Sozialwesen um 3,8% gestiegen. Das ist etwas, wofür wir ja in den letzten Jahren immer wieder dann auch unseren Fokus drauf gelegt haben. Jetzt möchte ich aber gleich schnell zu den Fragen kommen. Nach der Krise niedriger, dann aus der Krise heraus nicht wieder rausgekommen. Viel Bewegung haben wir ja dann, stellen wir fest, auch in Richtung Studien. Studienabbrecher, Schwierigkeit, Zugang. Warum erst und nicht gleich? Die Frage ist, was können wir bei der Berufsorientierung besser machen? Denn das ist ein riesen Aufwand betrieben wird, glaube ich, ist jedem von uns klar, der in seinem Wahlkreis mal auf eine entsprechende Jobmesse oder sonst irgendwas gewesen, Praktika in den Betrieben. Und da nützt es ja nicht, der 500. Plattform die 501. Plattform hinzuzufügen. Insofern haben wir ja mal überlegt in der letzten Legislatur, wie es wäre, einen individuellen Suchprozess pro Schüler, pro Schülerin durchzuführen, um auf die Art und Weise zum Erfolg zu kommen. Da würde mich die Antwort von Herrn Dr. Born interessieren bei der Frage, wie machen wir eine intelligente als Ganzes und erfolgreich versprechende effektive Berufsorientierung. Und da Sie sich nicht dazu geäußert haben, Ihre Kollegin, die Frage auch bei Ihnen nach Verrechtlichung des DQR als Methode an dieser Stelle, wie sehen Sie das? Wir haben es ja im Koalitionsvertrag als wichtiger Punkt. Und das Zweite, noch eine dritte Frage an die Kollegin Jorde von der IHK. Was können wir besser machen, um Abbrecher in den Studien, also in den Universitäten, besser in die Ausbildungsberufe rüberzukriegen? Was wären da Ihre Ideen? Was könnten wir da verbessern?
So, dann bitte ich um Beantwortung. Beginnen Sie, bitte.
Das will ich gerne tun. Zur Berufsorientierung. Ich hatte eingangs gesagt, wir haben unheimlich viele Akteure, die in der Berufsorientierung unterwegs sind, gerade in den Regionen. Ein positiver Ansatz sehe ich zum Beispiel im Bundesland Thüringen, dass die Akteure vor Ort dazu gesetzlich verpflichtet, zusammenzuwirken. Das ist vielleicht ein erster Hinblick in Richtung, wo muss es hingehen? Gesamtstrategie ist genau der richtige Punkt. Wir brauchen beginnend eigentlich von der Primarstufe bis in Sekt 2 hinaus eine Gesamtentwicklung, die Schüler, Schülerinnen bezogen zu entwickeln ist. Und Schüler, Schülerinnen bezogen heißt frühzeitig dann auch Diagnostik, die nicht nur auf Lernen in Bezug auf die eigentlichen Fächer bezogen ist, sondern auf die Berufswahlkompetenz. Ich will den Begriff mal wählen, weil er in der Enquete-Kommission vor einigen Jahren hier auch entstanden ist und ich glaube, dass er treffend auf den Punkt gebracht hat. Das bedeutet Diagnostik, Potenzialanalysen, die aber immer wieder fortgesetzt werden. Und ich glaube, da sind wir bei einem wichtigen Punkt. Hier brauchen wir eine gute Datenbasierung. Und deswegen ist etwas eine Headline, die ich immer wieder auch höre von der neuen Bundesregierung, Evidenzbasierung. Wir brauchen eine evidenzbasierte Berufsorientierung. Das setzt aber auch voraus, dass man strukturell zusammenwirkt. Und da will ich den kleinen Kreis wieder setzen. Das heißt, dass die Akteure auch zusammenwirken, weil unterschiedlich unterwegs sind. DQR will ich ganz kurz noch darauf eingehen. Ein wichtiger Punkt für das Handwerk. Wir haben die Verrechtlichung des DQRs als einen Punkt sehr begrüßt, den im Koalitionsvertrag mit aufgerufen wurde. Wir möchten das sehr gerne unterstützen. Wir brauchen gerade im Hinblick auf Transparenz die Wirksamkeit der Gleichwertigkeit, auch in der politischen Debatte. Aufgrund der Kürze der Zeit will ich jetzt nicht die Argumente bringen, sondern möchte meiner Kollegin auch die Chance geben.
Genau, Frau Jorde, bitte.
Ich nehme es gerne auf. Es ging um die Frage, was können wir bei Abbrechern aus dem Studium noch besser machen? Ja, auch da, also beim Problem direkt ansetzen. Und das Problem ist die Berufsorientierung. Und da hat Herr Born gerade ausgeführt, was wir brauchen. Es ist total wichtig, dass wir hier standardisiert und vor allen Dingen auch in allen Schulformen vorgehen. Also insbesondere eben auch in Gymnasien, da die Zeit sich für genommen wird, und zwar auch qualitativ hochwertig die Zeit sich genommen wird, Betriebsbesuche zu machen oder auch BetrieblerInnen einzuladen und entsprechend auch die Lehrerinnen und Lehrer zu schulen. Und dann als Weiteres würde ich gerne hier noch nennen, ist es natürlich wichtig, auch die Gleichwertigkeit zu schaffen. Und unter anderem müssen dafür jetzt mal Bachelor Professional und Master Professional einfach durchgehend ausgerollt werden.
Ganz herzlichen Dank. Wir machen weiter mit der Fraktion AfD. Der Abgeordnete Christian Zaumer das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe im Wesentlichen drei Fragen. Ich hoffe, wir schaffen es in 5 Minuten. Frau Jorde hat mir ja so ein bisschen aus der Seele gesprochen. Sie hat jetzt mehrfach betont die anzustrebende Gleichwertigkeit von akademischer und beruflicher Bildung. Die Frage geht allerdings an Herrn Professor Ertl. Was können wir denn tun, um das tatsächlich zu realisieren? Da brauchen wir ganz konkrete Maßnahmen. Wir erleben ein Gymnasium, das eine beispiellose Aufwertung erfahren hat in den letzten Jahrzehnten. Wir haben zwischen, je nach Berechnung, 30-50% eines Jahrgangs die gymnasiale Bildung mit Abitur oder Fachabitur abschließen in den Ländern, die dann üblicherweise an die Universitäten gehen und nicht unbedingt in das duale System. Kann man dagegen steuern? Ich habe es oft erlebt, dass man eben junge Menschen mit Latein gequält hat, die vielleicht doch viel lieber Kfz-Mechatroniker geworden wären. Was kann man da machen? Eine zweite Frage hätte ich noch an Herrn Born im Handwerk. Sie haben mangelnde Sprachkenntnisse beklagt und auch mangelnde Fertigkeiten. Wir erleben jetzt natürlich seit Jahren eine angebliche oder tatsächliche Fachkräftezuwanderung. Das weiß ich nicht so genau. Klappt das mit den Flüchtlingen im Handwerk? Kann man die zu Gerüstbauern ausbilden oder vielleicht sogar zu Anlagenmechanikern für Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik? Wie ist da so, wie sind die Fähigkeiten, was kann man mit den Leuten machen? Und dann habe ich noch mal eine Frage auch an Herrn Born. Dritte Frage, ich hoffe, wir schaffen das alles. An meinem Berufskolleg in Siegen-Wittgenstein sagte mir ein Schulleiter, ja, die Klassen für Bäcker, Metzger, Köche kriegen wir gar nicht voll. Da melden sich nicht genug Leute. Wir wissen gar nicht, ob wir hier einen Ausbildungsgang anbieten können. Das sind aber wichtige Berufe. Was machen wir da? Herr Born, Sie als Handwerksvertreter, haben Sie da Wünsche an die Politik, was wir tun könnten, um auch solche wesentlichen Tätigkeiten wieder mehr ins Bewusstsein der jungen Menschen zu rücken?
Vielen Dank, Herr Professor Ertl. Sie machen den Anfang.
Ja, Gleichwertigkeit, Sie haben nach Maßnahmen gefragt. Verrechtlichung des DQRs ist sicher eine richtige Maßnahme und eine wichtige. Damit wird es aber nicht getan sein. Ich nenne zwei konkrete Maßnahmen. Das ist einmal in Richtung Berufsorientierung. Wir müssen schaffen, dass über alle Schultypen Berufsorientierung so stattfindet, dass eben gezeigt wird, welche beruflichen Einstiege attraktive Karrierewege eröffnen. Also nochmal, Berufsorientierung ist wichtig. Zweite Maßnahme ist, wir haben sehr gute Daten da, die zeigen, dass Karrierewege im beruflichen Bereich mit einer beruflichen Erstausbildung und dann einer Fortbildung genauso finanziell attraktiv sind, genauso hohes Lebenseinkommen ermöglichen wie akademische Bildungswege. Und das ist in der breiten Gesellschaft nicht angekommen. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir das wirklich an die richtigen Stellen bringen.
Dann schließen Sie an, Herr Born.
Ja, das will ich gerne tun. Zwei Themen. Einmal Integration von jungen Geflüchteten in das Handwerk über die Ausbildung. Seit 2015 ist das eine Zielgruppe, die im Handwerk zugenommen hat. Wir haben von den 5 maßgeblichen Herkunftsländern, wie unter anderem Syrien, Irak und so weiter, circa 50% aller Jugendlichen, die in Ausbildung sind, machen eine Ausbildung im Handwerk. Das heißt also, dass unsere Betriebe da ein großes Engagement haben. Eine Herausforderung hatte ich schon angesprochen gehabt, sind eben die Sprachkenntnisse natürlich dann in dieser Situation. Die müssen wir in dieser Situation maßgeblich während der Ausbildung nachziehen. Da ist die Unterstützung des BAMS, aber auch der Berufsschulen vor Ort ganz, ganz wichtig. Und da sind wir aktuell mit dem BAMF im Gespräch, weil wir doch die ein oder andere Hürde haben bei dem Thema, wie können wir dann entsprechende Klassen organisieren. Das ist eine Organisationsherausforderung und da will ich auch auf die Beschulungssituation gleich eingehen, weil das auch eine Organisationsherausforderung vor Ort auch ist. Wir haben durchaus die Situation, dass wir keine Fachklassen in einzelnen Ausbildungsberufen in unterschiedlichen Bundesländern besetzen können. Insbesondere in sehr kleinen Gewerken wie zum Beispiel im Musikinstrumentenhandwerk müssen wir sehr zentrieren, da in dem Fall in Sachsen. Sehr zentrieren. Hier kann ich nur die Bitte äußern, mit den regionalen Vertretern zu sprechen. Da ist Sachsen ein gutes Beispiel, dass die Berufsschulnetzplanung auch mit den Kammerorganisationen diskutiert. Nun hat man da einen kleinen Dreh gemacht, das in den Bundesrat mit einer ordnungspolitischen Frage zu setzen. Das finden wir für schwierig, weil darüber die Beschulungssituation nicht geleistet oder gelöst werden kann. Es ist eine Grundsatzfrage, ob man Fachklassen bildet oder überregionale Klassen. Und da bitte ich einfach an die Politik, mit den entsprechenden Verbänden, Wirtschaftsorganisationen ins Gespräch zu gehen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Dr. Born. Dann machen wir weiter mit der SPD-Fraktion. Der Kollege Rabanis hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Sachverständige, meine sehr verehrten Damen und Herren. Von meiner Seite auch noch mal einfach einleitend die Bemerkung bzw. die Betonung der herausragenden Bedeutung der beruflichen Bildung für unser Bildungssystem insgesamt. Und wir haben da wirklich ein hervorragendes System, aber es ist so, es ist unter Druck. Stefan Albani hat völlig recht, wir müssen die Zahlen immer in größeren Kontext einordnen, aber wir stellen fest, dass wir über Jahre diesen Druck spüren. Herr Dr. Born hat gerade noch mal diese Abwärtskaskade von Krise zu Krise benannt. Und an der Stelle ist ja, glaube ich, auch der Punkt, den wir sehen müssen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Alphabetisierung und Grundbildung hier schon Thema war, weil das aus meiner Sicht auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, auch im Sinne, weiß ich nicht, einer breiten Sportförderung oder die eine Spitze nicht möglich ist, eben das Niveau insgesamt zu heben. Die andere Seite sozusagen dieser Medaille oder das andere Ende ist die Meisterausbildung des AFBG. Herr Dr. Born, Sie haben das in Ihrer Stellungnahme auch erwähnt, aber jetzt dazu nicht sozusagen mündlich Stellung genommen. Vielleicht könnten Sie da noch mal sagen, wie auch an der Stelle die Bedeutung eingeschätzt wird. Da geht es ja insbesondere auch um die Frage der zweiten Fortbildungsstufe auf demselben DQR-Niveau. Vielleicht könnten Sie dazu noch ein paar Bemerkungen machen. Das Stichwort Jugendberufsagenturen ist angesprochen worden und die Ertüchtigung derselben, und zwar von Herrn Krüger, von Ihnen. Vielleicht könnten Sie da noch mal ein paar Bemerkungen machen, wie wir die stärken könnten, was wir für Möglichkeiten haben und wo die Potenziale aus Ihrer Sicht da in besonderer Weise auch zu finden sind. Das Zweite würde ich auch gerne noch mal an Sie, Herr Krüger, richten. Sie haben gesagt, es gibt reale Probleme, Unterversorgungen, die man regional sehr unterschiedlich einschätzt. Das ist das berühmte Passungsproblem. Vielleicht könnten Sie da noch mal aus Ihrer Sicht sagen, wie man jenseits von Ausbildungsplatzinitiativen, die dann entstehen, Passungsprobleme lösen könnte. Dankeschön.
Vielen Dank. Wir beginnen mit Herrn Born. Herr Krüger schließt dann an.
Ja, ich will gerne auf das AFBG eingehen. Für das Handwerk ein ganz wichtiges Gesetz, weil für uns die Meisterqualifizierung elementar ist, damit die Unternehmensnachfolge realisiert wird und deswegen nicht nur ein bildungspolitisches Instrument, sondern ich muss es ganz klar sagen, auch ein wirtschaftspolitisches Instrument und damit Strukturen auch verfestigt werden, eben die Unternehmensnachfolgen. Und da bin ich auch bei einem Punkt. Wir haben den Bedarf insbesondere festgestellt, dass wir nicht nur in der Karriereleiter, die man immer so nach oben verfolgt, qualifizieren und fortbilden, sondern dass wir auch auf einer, und da kann man den DQR als Hilfe nehmen, auf einer DQR-Ebene qualifizieren. Das bedeutet insbesondere Meister, Meisterinnen neben dem ersten Meister, Meisterin-Abschluss einen zweiten daneben legen. Wieso haben wir das? Das haben wir insbesondere in der Entwicklung. Die Gewerke wachsen immer mehr zusammen. Sie gehen nicht ineinander über, aber nehmen wir jetzt zum Beispiel mal die Installation von Wärmepumpe. Da haben Sie mehrere Gewerke im Spiel. Und wenn Sie als ein Unternehmen, als ein Handwerksbetrieb alles aus einer Hand, und das erwarten die Kunden, Kundinnen immer mehr, alles aus einer Hand anbieten wollen, müssen Sie entweder Betriebe koordinieren oder Sie bieten es selber an. Das heißt also, in dem Fall brauchen Sie in der Regel den Elektrotechniker-Meisterabschluss, damit Sie auch Zugänge haben dürfen. Und Sie brauchen den Meisterabschluss im Sanitär-, Heiz- und Klimabereich, damit Sie die Wärmepumpe verbauen können. So, und das ist eine Situation, die wir zunehmend feststellen und wo wir der Ansicht sind, dass man auch entsprechend von der AFBG-Förderung das nachvollziehen sollte.
Bitte, der Kollege Krüger.
Dann schließe ich an mit der Frage nach den Jugendberufsagenturen. Wir haben aktuell 366, soweit ich weiß. Und ich glaube, wir haben 366 unterschiedliche Ausprägungen dieser Jugendberufsagentur. Und das zeigt aus meiner Sicht schon das Problem, weil nicht überall da, wo Jugendberufsagentur draufsteht, gewissermaßen auch Jugendberufsagentur drin ist. Ich erinnere an die Diskussionen, die wir hatten über die Frage der Datenweitergabe. Also wie kommen die Daten von der Schule an die Jugendberufsagentur? Und gegebenenfalls auch wieder zurück. Wir haben im BIP-Hauptausschuss daraufhin eine Debatte geführt, was passiert denn eigentlich mit den Daten? Und ich verkürze, aber im Kern war die Antwort, naja, wir haben einen Brief hingeschrieben und wenn der Brief irgendwie nicht zurückkam oder keine Reaktion darauf kam, dann haben wir die Daten halt wieder gelöscht. Und ich finde, das macht so ein bisschen deutlich, wo unser Problem liegt, weil ich glaube, dass es wichtig wäre, dass man persönliche Ansprechpartner und tatsächlich Angebote für junge Menschen hat, um sie auf diesem Weg zu begleiten. Und genau das passiert aus unserer Sicht noch zu wenig. Und dafür wäre tatsächlich ein Kraftakt wichtig. Es gibt eine Servicestelle Jugendberufsagenturen.
Ich muss leider
alles gut
abbrechen. Nächste Frage, vielleicht gibt vielleicht noch mal eine Chance. Wir gehen weiter zur Frage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die Kollegin Reinalter hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für Ihre einführenden Worte und auch für Ihre Arbeit. Sie leisten da sehr wertvolle Arbeit. Sie haben auch deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass wir heute über berufliche Bildung sprechen. Das ist vielen Dank dafür. Der aktuelle Berufsbildungsbericht macht deutlich, dass die Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt nicht kleiner werden. Die Probleme kennen wir inzwischen auch ziemlich genau. Entscheidend ist doch jetzt, welche Lösungen wir jungen Menschen anbieten können und was bei den Betrieben wirklich ankommt. Und gerade in Zeiten von Fachkräftemangel und Transformation können wir es uns wirklich nicht leisten, Potenziale ungenutzt zu lassen. Deshalb interessiert mich heute vor allem, welche Maßnahmen aus Ihrer Sicht tatsächlich Wirkung entfalten können. Ich starte mit meinen Fragen, Herr Dr. Born. Der Berufsbildungsbericht beschreibt ja viel, er steuert aber doch recht wenig. Was müsste aus Ihrer Sicht ganz konkret anders werden, dass wir daraus praktisch auch politische Konsequenzen ableiten können? Welche Daten, welche Indikatoren fehlen, gerade vielleicht auch zu Übergängen, zu Abbrechen und zur Wirkung von Maßnahmen, dass der Berufsbildungsbericht nicht nur beschreibt, sondern auch wirklich Ziele setzt, die wir dann umsetzen können? Das fehlt mir jedes Jahr. Vielleicht mal so weit und dann schauen wir weiter. Danke. Ach so, ich muss ja weiterreden. Stimmt, so machen wir das ja. Gut, sowas, sorry. Dann würde ich gern Frau Jörde fragen. Teilqualifikationen sind ja wirklich noch kaum bekannt. Wie muss man sich die Umsetzung in der Praxis vorstellen? Hätten Sie uns da vielleicht konkrete Beispiele? Und welche Erfolgsfaktoren sind denn aus Ihrer Sicht ganz besonders wichtig? Und an Herrn Krüger habe ich die Frage. Wir haben knapp 40% unversorgte Jugendliche und rund 260.000 junge Menschen im Übergangssektor. Wie kann man denn die Einmündungsquote verbessern?
Bitte schön, Herr Baum, machen Sie den Anfang.
Ja, dann will ich mal ein bisschen schneller agieren. Der Berufsbildungsbericht ist ein sehr guter Bericht, um die aktuelle Situation darzustellen. Er hat einen Einordnungsteil, einen Statistikteil und einen Gesamtüberblick über die berufsbildungspolitischen Aktivitäten der gesamten Bundesregierung. Wir kriegen aber über den Berufsbildungsbericht eine Ist-Standserhebung und keine Verlaufserhebung. In einem doppelten Sinne. Was meine ich damit? Ich hatte die Entwicklung über 10, 15 Jahre skizziert. Die ist über den Berufsbildungsbericht so nicht nachvollziehbar. Der erste Punkt. Der zweite Punkt. Das BIP hat auch ein großes Problem darin, weil es gar nicht möglich ist für das BIP, individuelle Verlaufswege nachzuvollziehen. Das heißt also, wenn wir zum Beispiel jemanden haben, der einen Ausbildungsvertrag auflöst, wo geht er hin, wo verbleibt er. Wir ziehen das im Handwerk ein bisschen über das sogenannte Handwerkspanel im IAB nach. Da können wir das ein bisschen justieren. Deswegen ist das Forschungsdatengesetz, ich glaube, für das BIP auch ein ganz wichtiges Gesetz. Was soll dem Berufsbildungsbericht stärker fokussiert werden? Ich glaube, es sollte stärker fokussiert werden, die bildungspolitischen Ziele für die berufliche Bildung der Bundesregierung. Das ist so in dem Bericht aktuell nicht enthalten. Und auch eine entsprechende Wirkungsanalyse. Ich hatte Evidenzbasierung gesagt gehabt, wir haben viele sehr gute Programme. Wir müssen stärker auch die Wirkungsanalyse in den Fokus nehmen. Das wäre ein Punkt, den wir vorschlagen, im Berufsbildungsbericht noch mit aufzunehmen.
Vielen Dank, Frau Jörde.
Irgendwann lerne ich das heute noch. Also bei der Teilqualifizierung ist es ja so, dass die IHKs dort zusammen im Kraftakt mit anderen Playern das umsetzen. Und ich würde jetzt mal direkt darauf eingehen, wem wir da helfen. Wir helfen ja vor allen Dingen Menschen wie gering qualifizierten Langzeitarbeitslosen, Geflüchteten, Menschen mit Sprachschwierigkeiten, aber mittlerweile auch Menschen, die in einer Transformation, also in einem Unternehmen, was sich strukturell anders aufstellen muss, weiterqualifizieren können. Und ganz konkret gibt es da schöne Beispiele, beispielsweise aus Neubrandenburg, einen Betrieb, der in der Transformation steckt, und zwar ein Fischereibetrieb, und jetzt seine Mitarbeitenden hin zu einem Tourismusbetrieb schult mit TQ. Also das ist ganz hervorragend, weil es nämlich die Menschen im Betrieb unterstützt, aber eben auch den Betrieb. Und dann gibt es auch noch ein schönes Beispiel, weil in Neubrandenburg funktioniert die Zusammenarbeit tatsächlich super. Da gehen auch tatsächlich viele Teilqualifizierungen, münden dann ein in einen Ausbildungsabschluss. Haben wir noch ein tolles Beispiel von einer Saisonqualifizierung. Also da wird ein halbes Jahr lang qualifiziert und ein halbes Jahr lang im Betrieb gearbeitet.
Sehr gut, Herr Krüger, halbe Minute.
Oh ja, das wird sportlich. Zur Frage von Frau Reinalter, Unterstützung, 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 und zwar auf zwei Seiten. Erstens, wir brauchen die Unterstützung für die jungen Menschen. Das hat die Bertelsmann Stiftung herausgefunden. Sie könnten eine Ausbildung aufnehmen, wenn sie das hätten. Und Unterstützung der Betriebe, auch wieder dieser Ausbildungsherausforderung wieder zu stellen. Und dafür sind, glaube ich, Förderprogramme notwendig, die das wieder zusammenbringen.
Super, vielen Dank. Wir haben ja eine zweite Runde noch. Die Frau Kollegin Marin Kaminski von der Fraktion Die Linke hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und auch herzlichen Dank an unsere Gäste, die Sachverständigen heute. Ich glaube, die strukturellen Probleme der Ausbildungslosigkeit oder der Auszubildendenlosigkeit sind hier sehr deutlich geworden. Dass da sicher an vielen Stellen konkreter Änderungs- und Nachholbedarf ist, ist ja sehr offenkundig. Hier war gesagt worden, Unterstützung von Studierendenabbrechern war ja eine Frage. Mich treibt immer auch das um, dass ja einige DGB-Landesverbände ja auch Umfragen machen unter Auszubildenden direkt. Also wo sind Probleme, wo gibt es Verbesserungsbedarf? Und es gibt ja auch eine hohe Abbrecherinnenquote, weil auch Ausbildungsverträge ausgelöst werden. Da reden wir fast von 30%. Das ist immens. Und da wird häufig gesagt, das liegt unter anderem an Kommunikationsproblemen im Betrieb oder auch irgendwie an Problemen mit Ausbilderinnen und Ausbildern. Da hätte ich einmal die Frage an Herrn Ertel. Was machen diese Jugendlichen oder jungen Menschen? Also gibt es da, also gehen die weiterhin in Ausbildung oder sind das auch potenziell Leute, die vielleicht auch in ein Studium wechseln? Das kann ja auch andersrum sein, wenn man da Negativerfahrungen hat, gesagt, dann suche ich mir einen anderen Ausbildungsweg. Gibt es da zu Erkenntnisse? Und dann, Herrn Krüger, hätte ich konkret die Frage, gibt es DGB-seitig Forderungen oder auch Ideen, wie umgegangen wird, auch mit der pädagogischen Qualität oder Qualifikation der AusbilderInnen?
Herr Professor Ertel, bitte.
Ja, Abbrecherquote haben Sie angesprochen, 29,7%, glaube ich. Das ist hoch. Wir reden am BIP von einer Vertragslösungsquote, weil es nämlich so ist, dass ungefähr die Hälfte der Leute, die den Ausbildungsvertrag nicht weiterführen, tatsächlich in einer anderen Ausbildung landen. Entweder in einem anderen Ausbildungsberuf im selben Betrieb oder im gleichen Ausbildungsberuf in einem anderen Betrieb. Also da haben wir eine Querverschiebung sozusagen, und ich würde das einordnen unter sehr legitimen Orientierungsprozessen, die laufen. Oft passiert das auch sehr früh, 3 Monate Probezeit, da kann man wechseln und da wird oft gewechselt, und das ist an sich nicht das große Problem. Ein Teil davon natürlich bleibt nicht in der beruflichen Ausbildung, das ist richtig. Nur ein geringer Anteil geht danach direkt ins Studium. Leute orientieren sich um. Wir haben ja auch gehört von den Pflegeberufen, die jetzt in dieser Quote nicht mit drin sind. Also da gibt es alle möglichen Querverbindungen. Trotzdem müssen wir gucken, dass die Orientierung am besten schon beim ersten Mal klappt. Das ist völlig richtig.
Herr Krüger.
Danke auch für diese Frage. Ich finde, das zeigt nochmal, dass der Dreh- und Angelpunkt, das Fundament der beruflichen Bildung eigentlich der Ausbilderinnen und Ausbilder sind, weil ohne die würde Ausbildung nicht stattfinden. Und Sie haben die pädagogische Qualifikation angesprochen. Aus unserer Sicht wäre es dringend notwendig, dass auch die Ausbildereignungsverordnung tatsächlich nochmal novelliert wird, dass es mehr Chancen zur Weiterbildung von Ausbilderinnen und Ausbildern gibt. Das scheitert häufig an der Freistellung und Bezahlung Wir müssen es aus meiner Sicht hinbekommen, dass auch die Qualität der Ausbildung steigt, weil nur dann können wir die Ausbildungsbedingungen bieten, die auch junge Menschen brauchen, insbesondere mit Unterstützungsbedarf. Und hier ist vor allem zu nennen, dass es Ausbilder und Ausbilder braucht, die empathisch auf die Herausforderungen von Auszubildenden reagieren können. Und das fällt tatsächlich nicht vom Himmel, sondern das ist Teil einer pädagogischen Qualifizierung und Weiterbildung. Ich würde mir wünschen, dass es die Betriebe viel mehr noch die Chance ihren Ausbildern und Ausbildern geben, genau solche Qualifizierungen zu durchlaufen, damit eben solche Ausbildungsabbrüche vermieden werden können.
Ganz herzlichen Dank. Anschlussfrage oder nein? Dann kommen wir zur zweiten Fragerunde der Fraktionen. Wir haben jetzt 4 Minuten Zeit und für die Union spricht noch mal der Kollege Albani.
Ja, herzlichen Dank. Ein weiteres Mal. Ich würde jetzt ein Thema an die beiden Vertreter Handwerk und IHK stellen, was ein Jahr jenseits all dessen, was wir jetzt besprochen haben, Verrechtlichung des DQR, verbesserte Berufsorientierung, Effektivierung an dieser Stelle, ja auch seit längerem sehr sorgenvoll betrachten, sind diejenigen jungen Menschen zwischen 20 und 34, die das sämtlich ohne Qualifikation verlassen, NEETs oder wie sie entsprechend dann auch genannt werden. Dafür hatten wir in der letzten Legislatur das BVADIG, Berufsvalidierungs- und was? Ja, Digitalisierung war noch drin, genau. Digitalisierungsprogramm, Gesetz auf den Weg gebracht, was ja unter anderem in zwei Richtungen damals von uns kritisiert wurde. Das eine war, die Finanzierungsquellen waren nicht klar gemacht. Und das zweite war, ich will mal sagen, vor dem Hintergrund von 2,7, 2,9 Millionen, je nachdem, wie man rechnet, war der jährliche Durchsatz, der geplant war, von ungefähr 1.000, ich sage mal, in einer homöopathischen Größenordnung. Jetzt ist meine Frage, wo stehen wir heute? Wie sehen Sie das und was kann da verbessert werden? Denn das wäre ja eine Möglichkeit, hier wirklich von diesen Zahlen herunterzukommen, denn die können wir ja so nicht akzeptieren.
An wen richtet sich Ihre Frage, Herr Albani? Dann beginnen wir mit Frau Jorde. Bitte.
Ja, also ich möchte hier auch gerne mal eine Zahl nennen. Bei uns sind im letzten Jahr 315 Anträge eingegangen und 140 haben wir davon bereits abgearbeitet. Also da gibt es definitiv noch Luft nach oben. Und deshalb ist es gerade wichtig, dass wir da jetzt noch mal ansetzen. Und Sie haben ja einen Punkt schon genannt. Die Finanzierung dieses Verfahrens, was halt sehr aufwendig ist, ist tatsächlich notwendig. Also das heißt, da muss man jetzt mal in die Umsetzung kommen, dass es einen Zuschuss dafür gibt. Und auf der anderen Seite, weil das Verfahren so aufwendig ist, ich möchte es gerne noch mal ein bisschen plastisch für alle Kolleginnen hier im Raum machen. Also es gibt ein Feststellungstandem, was zusammengesetzt wird aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Die müssen entsprechend geschult werden, um dann das Verfahren umzusetzen. Das Verfahren selbst orientiert sich an Berufsbildpositionen. Es müssen dann im Weiteren durch dieses Tandem erstmal die Fragestellung und die Instrumente für die Qualität sozusagen abgesichert werden. Und das Ganze muss dann auch noch aufwendig dokumentiert werden. Und ja, das sind einfach Mehraufwände, die da entstehen, die gerade für das Ehrenamt an dieser Stelle enorm belastend sind. Und da würden wir denken, müsste man jetzt auch noch mal ansetzen und nachsteuern, damit das Ganze einfach mehr auch von den entsprechenden Stakeholdern, hier den Kammern und den weiteren Partnerinnen in die Breite umgesetzt werden kann.
Ganz herzlichen Dank, Herr Baum.
Dann will ich gerne ergänzen, auch kurz mit Zahlen aus unserer Perspektive. Wir haben bis März 26 64 zugelassene Anträge und 23 durchgeführte Verfahren. Das heißt also ähnliches Bild wie für den etwas größeren IHK-Bereich. Woran liegt das ein Stück weit? Es liegt ein Stück weit daran, im gewerblich-technischen Bereich haben wir entsprechende Kosten, ähnlich wie das beim AFBG ist, haben wir das hier auch. Wir haben Kosten von bis zu 1.550, weil wir mit Material insbesondere, mit Maschinen arbeiten müssen. Das heißt, wir müssen die Infrastruktur dann auch vorrätig haben. Ich will einen Punkt kurz noch erwähnen. Wir haben mit einer sehr kurzen Frist, das ist nämlich im November 2024, die Verordnung ins Leben gerufen worden und wir mussten zum 01.01.25 die Verfahren scharf schalten. Das war so gut wie unmöglich. Es ist kurz skizziert worden. Warum wird die Zielgruppe nicht richtig adressiert? Voraussetzung ist, dass man die Berufsbildposition im überwiegenden Umfang vorliegen hat von den Antragstellern. Damit schließt man eine
immens große Gruppe an möglichen Berufserfahrenen leider aus. Jetzt ist die Zeit abgelaufen. Ich könnte es kurz noch ausführen an anderer Gelegenheit.
Vielen herzlichen Dank. Wir machen weiter mit der Fraktion der AfD. Dort hat der Abgeordnete Martin Reichert das Wort.
Ja, vielen Dank. Auch von mir nochmal herzlichen Dank für all die kenntnisreichen Statements. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Dr. Born. Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie einen leichten Zuwachs aus dem Bereich der Asylzuwanderung und auch der Anwerbung im Ausland bemerkt haben. Um wie viele Personen handelt es sich da tatsächlich in Summe? Und sehen Sie es so, dass aus diesem Bereich tatsächlich eine nennenswerte Entlastung im Handwerk erfolgen kann, insbesondere vor dem Hintergrund dann, dass es sich da wahrscheinlich um eine Grundgesamtheit von Zehntausenden, wenn nicht sogar Hunderttausenden handeln muss, auf die wir da im Ganzen letztlich mit Ausbildungsangeboten zugreifen können. Und meine zweite Frage richtet sich an Frau Jorde. Sie haben vorhin auch aus meiner Sicht gesagt, oder auch die aus meiner Sicht zu bestätigende Aussage getroffen, dass es wirtschaftlich immer trüber und trüber wird. Das hört man ja, wenn man mit Handwerkern spricht, überall. Hier wird viel von Chancen und Transformation gesprochen. Ich höre viel davon, dass für viele Handwerksbetriebe diese sogenannte Transformation keine große Chance ist, sondern dass sie extrem leiden unter hohen Energiekosten und eben auch unter wirtschaftlicher Unsicherheit mit Blick auf die Zukunft und dass auch das ein Grund ist dafür, dass es Probleme im Bereich der Ausbildung gibt. Können Sie das bestätigen?
Herr Reichert, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie Fragen zum Handwerk an Frau Jörder gerichtet haben? Und dafür ist sie nicht zuständig. Sie ist hier Industrie und Handel. Aber können Sie sich ja auch. Gut. Wir beginnen mit Herrn Born, bitte.
Die Frage war nennenswerte Entlastung. Ich will kurz die Zahlen aus dem Handwerk skizzieren. Wir haben um die 130.000 neue Verträge, die aus dem Jahr 2025 geschlossen. Wir haben einen Zuwachs von, und das hatte ich ja gesagt, in den drei Jahren einen überschaubaren Zuwachs von knapp über 1%. Das heißt, diese 1% sind maßgeblich Personen mit Migrationshintergrund, die ins Handwerk eingemündet sind. Ist das eine nennenswerte Entlastung? Ich muss an der Stelle sagen, wenn wir uns unsere Zahlen anschauen über die letzten Jahre hinaus, dann haben wir maßgeblich Zuwächse aus dieser Zielgruppe heraus generiert. Und der Aufwuchs, den wir generieren konnten oder erzielen konnten, war durch die Anfrage von solchen jungen Personen. Was wir im Handwerk zunehmend feststellen, sind Personen aus der Ukraine, die in Ausbildung einmünden und aber auch, dass unsere Verbände Direktansprachen in Drittländer machen, um neue Auszubildenden zu gewinnen.
Vielen Dank, Frau Jorde.
Genau, es gibt in der Tat Betriebe, die vor Transformationen stehen. Und aus Sicht der Betriebe ist es einfach absolut wichtig, dass jetzt nicht noch mehr Belastungen geschaffen werden, sondern dass wir strukturell auch im Ausbildungsmarkt Erleichterungen schaffen. Und ich habe es vorhin schon mal genannt. Ein Punkt, der strukturell helfen würde, ist es einzuführen, ein Azubi-Ticket, was einfach deutschlandweit gleichermaßen gilt. Denn wir brauchen Mobilität. Immer mehr muss auch über Grenzen von Regionen hinweg gearbeitet werden. Unter anderem Stichwort Berufsschulnetz ist hier zu berücksichtigen. Und gerade deshalb ist es wichtig, die Jugendlichen da auch einfach strukturell und auch die Betriebe zu unterstützen. Und ein anderes Thema, was man sich auch dazu angucken kann, ist das Azubi-Wohnen. Auch da kommen wir immer wieder an Engpässe und damit auch die Betriebe an Engpässe. Und auch hier ist es notwendig, vor Ort regionale Lösungen mit der Unterstützung aller Player zu finden und ins Gespräch zu kommen.
Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit der Fraktion der SPD. Der Abgeordnete Martin Rabanus hat nochmals das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich würde gerne Herrn Krüger noch die Gelegenheit geben, ein paar Worte zum Stichwort Passungsprobleme zu geben. Das zweite Thema, das ich noch mal ansprechen möchte, ist der Pakt für berufliche Schulen, den es ja auch gibt. Damit beschäftigen Sie sich alle intensiv, aber diese Frage, wie werden die Ergebnisse bewertet und wo sind gegebenenfalls zusätzliche Handlungsbedarfe, würde ich gerne an Frau Jorda richten, weil sie in der ersten Runde von mir nicht bedacht worden ist. Und an die Bundesregierung hätte ich noch mal die Bitte, ein paar weitere Bemerkungen zur qualifizierungsoffensive berufliche Bildung zu machen. Über das hinaus, Frau Staatssekretärin, was Sie bereits genannt haben, auch im Hinblick auf Meilensteine, Evaluierungen, was ist in der Zukunft zu erwarten, wie sind da die Vorstellungen? Dankeschön.
Vielen Dank. Herr Krüger macht den Anfang.
Dann versuche ich jetzt, die Passungsprobleme zu adressieren. Die Passungsprobleme sind natürlich ein Teil des Problems auf dem Ausbildungsmarkt. Sie kommen aber aus unserer Sicht auch zustande, weil es zu wenig Ausbildungsplatzangebot gibt. Das heißt also, wenn ich 100 Bewerberinnen und Bewerber habe, aber nur 50 Plätze, dann ist klar, dass ich nicht alle unterbringen kann. Und ob ich das dann Passungsproblem oder wie auch immer nenne, es führt an der Erkenntnis kein Weg vorbei, dass wir kein ausfallfähiges Angebot für alle jungen Menschen haben. Und deswegen ist es schon für uns ein wichtiger Punkt zu adressieren, dass wir ein insgesamt größeres Angebot von Ausbildungsplätzen brauchen, um alle jungen Menschen versorgen zu können. Denn es wird auch durch Berufsorientierung nicht gelingen, jemandem, der sich beispielsweise einer Büroausbildung widmen möchte, zum Fleischer oder zum Bäcker zu machen. Das wird auch durch Berufsorientierung nicht funktionieren. Und aus unserer Sicht ist es wichtig, dass eben junge Menschen auch diese Möglichkeit der Auswahl bekommen. Und dafür braucht es eben ein gewisses auswahlfähiges Angebot, das wir noch nicht haben.
Vielen Dank, Herr Krüger. Frau Jorde schließt an.
Ja, ich gehe jetzt einfach mal direkt darauf ein, was aus unserer Sicht noch beim Pakt fehlt. Also es ist ja so, dass da praxisnahe Ergebnisse tatsächlich entwickelt werden und auch jetzt schon mit umgesetzt werden von den Partnern. Das ist erstmal sehr gut. Aber was fehlt, ist eine wesentliche strukturelle Frage. Und Herr Born hatte es vorhin angesprochen, nämlich wie stellen wir eigentlich Berufsschulen in den Regionen sicher? Also dass genügend Berufsschulklassen tatsächlich zur Verfügung stehen für die Auszubildenden. Und da müssen wir uns Fragen stellen, wie kommen wir zu gutem Lehrpersonal? Wie stellen wir sicher, dass die Institution, also die Berufsschule selbst, gut ausgestattet ist? Und ja, dann sind wir auch wieder beim Azubi-Ticket. Wie ermöglichen wir es den Azubis, dass sie im Zweifel auch über Regionen hinweg kostengünstig sozusagen pendeln können, weil sie müssen ja ohnehin schon extra Wege einfach in Kauf nehmen. Und hier ist es wirklich immens wichtig, aus Sicht der Betriebe da reinzuschauen. Das heißt, wir bilden uns da gerade auch noch mal über die Gesamtorganisation aller IHKs und der Betriebe hinweg eine Meinung, was da weitere Lösungen im Detail sein könnten und würden dann auch gerne noch mal damit und unserer Perspektive konkret auf Sie zukommen. Weil, wenn wir die duale Ausbildung attraktiv halten wollen, müssen wir einfach sicherstellen, dass sie auch gerade im ländlichen Raum, wo viele Mittelständler sitzen und kleine Unternehmen, eine gute Ausbildung und einen guten dualen Partner vorfinden.
Vielen Dank. Frau Staatssekretärin schließt an.
Ja, in 40 Sekunden, sehr schnell, vielleicht können wir es auch noch mal vertiefen. Sie fragten nach den konkreten Maßnahmen, die getroffen werden. Einmal im Bereich der Berufsorientierung, um ein paar Schlaglichter zu setzen, haben wir natürlich den Austausch mit den Bundesländern. Das habe ich auch in meinem Eingangsstatement bereits erwähnt. Wir warten auf Evaluierungsergebnisse des Berufsorientierungsprogramms, die auch demnächst Mitte 2026 vorliegen sollen und die dann einfließen sollen in eine entsprechende Weiterentwicklung und der Bund oder der Vereinbarung mit den Bundesländern und der Bundesagentur für Arbeit. Eine konkrete Maßnahme, die Sie sicherlich auch schon kennen, sind die Weiterbildungsmentoren. Hier haben wir 35 neue Förderprojekte, die im März 2026 gestartet sind und die jeweils 3 Jahre laufen und 8 Millionen jährlich umfassen. Und wir arbeiten gemeinsam, entschuldigen, ich überziehe schon, natürlich an der AFBG-Reform und den schon erwähnten Validierungszuschuss, sodass wir wirklich alle Zielgruppen umfassen, die wir für die berufliche Bildung gewinnen wollen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Wir machen weiter mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die Kollegin Reinalter.
Ja, vielen Dank. Und meine Frage geht jetzt an Herrn Professor Ertl. Herr Ertl, Herr Dr. Born hat festgestellt, dass der Berufsbildungsbericht individuelle Bildungs- und Ausbildungsverläufe bislang kaum abbildet und dadurch auch wichtige Erkenntnisse für die politische Steuerung fehlen. Mich würde interessieren, ob Sie die Einschätzung teilen und wie der Bericht vielleicht aus Sicht des BIPs dann auch weiterentwickelt werden kann oder muss, dass er stärker zur politischen Steuerung genutzt werden kann. Welche Datenlücken sind denn aus Ihrer Sicht am gravierendsten? Und dann, weil wir alle vom DQR gesprochen haben, ich habe jetzt hier totale Einstimmigkeit gehört, dass das der richtige Weg ist, dann interessiert mich doch der nächste Schritt. Also was muss denn jetzt tatsächlich passieren, dass der DQR verrechtlicht wird? Die Frage geht auch an Sie, Herr Ertl. Und wenn wir da noch Zeit haben. Okay.
Sehr unwahrscheinlich, lieber Herr Professor Ertl, bitteschön.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Wo fehlt es an Daten? Also die Verläufe, die Herr Born angesprochen hat, ist wirklich ein Kernproblem. Also wir brauchen dringend eine Bildungs-ID, die uns erlaubt, die Leute aus den Schulen heraus in die nächsten Schritte zu begleiten, sei es Ausbildung, sei es Leute im Übergangssystem ganz besonders. Da ist die Datenlage mit am schwierigsten. Und dann aber auch, welche Maßnahmen zu welchen Ergebnissen im Arbeitsmarkt führen. Das ist ja das Endprodukt sozusagen, das uns besonders interessiert. Und da tun wir uns schwer, das wirklich nachzuvollziehen. Neben dem Berufsbildungsbericht gibt es ja auch den Datenreport, der vom BIP erstellt wird. Wer das kennt von Ihnen, das ist nochmal ein ganzes Stück dicker. Dicker, weil noch mehr Daten, noch mehr Statistik ist der eine Punkt, aber auch teilweise dann eben auch Forschungsergebnisse, wo man stärker die Begründung für bestimmte Probleme sehen kann und daraus abgeleitet auch Implikationen. Also ich glaube, das muss man immer zusammen sehen, Berufsbildungsbericht und Datenreport. Dieses gibt auch jedes Jahr ein Schwerpunktkapitel drin, dieses Mal KI in der beruflichen Bildung, ein Riesenthema, ein Riesentransformationsthema, das uns an der Stelle treibt. Also bei Datenlücken tatsächlich diese Verlaufsperspektive würde ich hervorheben. Verrechtlichung, DQR, nicht mein Thema.
Wer kann denn was dazu sagen, was als nächstes notwendig wäre, damit der DQR verrechtlicht werden kann? Ja, ich war auch schon, aber Frau Staatssekretärin.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das befindet sich tatsächlich noch in der Prüfung. Es ist nicht ganz unherausfordernd, weil der DQR ja nicht nur die berufliche Bildung umfasst, sondern alle Bildungsbereiche und damit natürlich auch relevant ist für die Bundesländer. Und das macht die Prüfung etwas langwieriger, als es bisher absehbar war. Vielleicht so viel.
Vielen Dank für diesen Hinweis auf den Sachstand. Frau Einhalter, weitere Frage?
Ja, bitte. Genau. Dann würde ich den Herrn Dr. Born doch noch mal fragen. Eigentlich würde ich Sie gerne fragen, was aus Ihrer Sicht der nächste Schritt wäre, um den DQR zu verrechtlichen. Aber ich glaube, ich kenne Ihre Antwort. Deswegen frage ich Sie, was denn, weil Sie gerade beim BIVADIG nicht fertig geworden sind, welche Änderungen aus Ihrer Sicht nötig sind. Vielleicht noch mal ganz schnell.
Bitte kurze Antwort.
Im Punkto auf die Validierung. Ah, okay. Also im Punkto auf die Validierung sollten wir noch mal schauen, ob dieser überwiegende Aspekt nach wie vor beibehalten werden sollte, weil wir damit einen großen Teil an der Zielgruppe ausschließen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, eine grundsätzliche Ausrichtung, dass wir weniger tätigkeitsbezogen, sondern mehr berufsbildpositionsbezogen sind, ist ein Grundelement. Damit haben wir ein Stück weit uns von Valicom verabschiedet. Da waren wir nämlich tätigkeitsbezogen. Und das ist ein großes Defizit, weil die meisten Leute, die berufliche Erfahrung sammeln die nicht im Hinblick auf eine Ausbildungsordnung, sondern im Hinblick auf ihren Einsatzgebiete. Und das decken wir leider über die Validierung dann in der Vorlage der Verordnung so nicht ganz ab aus der letzten Legislatur. Dankeschön.
Ganz herzlichen Dank. Dann kommen wir zur letzten Frage. Die Fraktion Die Linke stellt die Fragen Frau Kaminski.
Frau Jorde, Sie hatten ja schon mehrfach ausgeführt, also Azubis leben ja auch irgendwie in gesellschaftlichen Realitäten, die uns alle treffen, im Sinne von alles wird teurer, Wohnen, Mobilität ist entweder eingeschränkt und auch teilweise nicht bezahlbar. Also ich habe mir sehr gefallen, nochmal auch zu hören, Azubi-Ticket nochmal drüber nachzudenken. Das finden wir uns natürlich auch wieder an der Frage. Aber an Sie drei hätte ich gerne nochmal einen kurzen Blick auf insgesamt Ausbildungsvergütung. Also wo Sie nochmal sagen, wo es Veränderungen vielleicht geben muss, zu sagen, Wohnen muss bezahlbar sein, man muss sich das Leben leisten können und vielleicht das auch noch mal verschränken mit der gerade laufenden Debatte um die nicht kommende BAföG-Reform, aber was da aus Ihrer Sicht eigentlich auch Ansätze werden, um Ausbildung, Meisterin BAföG und so weiter, diese Dinge auch attraktiv zu machen.
Bitte sehr. Wer macht den Anfang?
Dann würde ich mal den Anfang machen. Stichwort Ausbildungsvergütung ist natürlich etwas, was im Wesentlichen zusammenhängt mit der Frage Tarifbindung. Das heißt also, wenn wir es hinbekommen, Tarifbindung zu erhöhen, dann schaffen wir es auch, die Ausbildungsvergütungen zu steigern. Das, was uns beim Thema Ausbildungsvergütung nach wie vor umtreibt, ist, dass man mit der Mindestausbildungsvergütung damals, als man sie eingeführt hat, zu niedrig gestartet ist. Wir haben uns für 80% der durchschnittlichen Ausbildungsvergütung stark gemacht. Das ist aus unserer Sicht nach wie vor zu wenig. Und auch die nachlaufende Erhöhung zeigt, dass es jetzt eben zu einem Problem kommt, wenn Inflation kurzfristig steigt und damit eben auch Lebenshaltungskosten. Ich finde, es ist auch noch mal wichtig, dass man einen Blick auf das BAP wirft, also auf die Berufsausbildungsbeihilfe. Das ist ja das wesentliche Instrument, um auch Menschen finanziell eine Ausbildung zu ermöglichen. Und aufgrund der Zeit vielleicht noch zwei Aspekte zum Meister-BAföG. Auch das ist etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde für die Aufstiegschancen innerhalb der beruflichen Bildung. Und auch da kann ich mich Herrn Born in seinem Statement von vorhin anschließen. Wir brauchen definitiv eine Novelle, aber wir brauchen sie auch mit höheren Leistungssätzen. Es ist eben jetzt ein Instrument, was überwiegend von jungen Menschen genutzt wird, weil die Leistungssätze so sind, dass man das in der späteren Phase der Berufskarriere eben nicht mehr in Einklang bringt mit dem dann vorherrschenden Lebensstandard.
Weitere Fragen? Oder bitte, Herr Baum. Ja.
Dann mache ich gerne weiter. Ich will mit dem Meister-BAföG anfangen. Meister-BAföG, einen Aspekt hatte ich schon geschildert gehabt, womit die Attraktivität gesteigert werden kann, damit wir mehr Zielgruppen auch damit ansprechen. Ich will mich anschließen an den Punkt von Herrn Krüger. Wir haben natürlich gerade in der aktuellen Zeit im gewerblich-technischen Bereich massiv Durchschlagen von steigenden Materialkosten. Also bei uns wird ein Meisterstück noch richtig auf den Hof des Bildungszentrums gestellt. Da haben Sie dann ein Dachgerüst da stehen. Das kostet. So etwas stärker mit abzubilden, damit sie nicht mit den Kosten aus ihrer Qualifizierung dann in die Betriebsgründung reingehen und damit ihre Kredite noch mitschleppen. Das ist ein wichtiger Punkt. Bei der Ausbildung will ich auch dafür werben, den Blick zu weiten, die Ausbildungsvergütung. Wir nehmen wahr, dass Ausbildung natürlich auch über weitere Kostenfaktoren zusätzlich belastet wird, wo es Unterstützung braucht. Also Wohnen ist ein massiver Aspekt. Wir hatten die Beschulungsproblematik angesprochen gehabt. Azubi-Wohnen ist von der Kollegin Jorde genannt worden. Das ist ein wichtiger Punkt, das ausgebaut werden muss. Wir müssen Mobilität steigern, weil wir die Schulstandorte und die ÜLO-Standorte, weiterer Punkt noch aus dem Handwerk heraus und den Ausbildungsbetrieb an drei unterschiedlichen Stellen haben. Deswegen ist das auch schon genannte Azubi-Ticket auch noch ein wichtiger Punkt. Und eine Klitzekleinigkeit, wo ich die Gleichwertigkeit auch noch mal adressieren möchte. Wir haben Städte, wo es eine sogenannte Übernachtungssteuer gibt. Die wird von Azubis eingezogen, wenn die übernachten wollen. Die wird aber nicht abgezogen von Studierenden. Und das ist eine Ungleichbehandlung. Die will ich an der Stelle einfach mal nennen. Das ist nicht flächendeckend, aber wir haben zunehmend Städte, wo wir das hören.
Das ist angekommen. Vielen herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende unserer Fragerunden angelangt. Ganz, ganz herzlichen Dank an Sie alle für den sehr guten informativen Austausch. Wir wollen dann unter Top 1b noch den Berufsbildungsbericht 2026, Bundestagsdrucksache 21/5900, zur Kenntnis nehmen. Ich gehe davon aus, dass Sie einverstanden sind. Sehe keinen Widerspruch, dann ist das der Fall. Herr Professor Ertl, Herr Dr. Born, Frau Jorde, Herr Krüger, wir bedanken uns sehr, sehr herzlich für das gute Gespräch und wir wünschen Ihnen für Ihre weitere Arbeit alles Gute. Und wir schließen dann diesen Tagesordnungspunkt. Und da wir ab jetzt nicht mehr öffentlich tragen, sind auch diejenigen, die auf der Tribüne Platz genommen haben, die nur für den öffentlichen Tagesordnungspunkt zugelassen waren, gebeten, die Tribüne zu verlassen. Ganz herzlichen Dank.